Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sprechen in der kommenden halben Stunde über die lebensgefährlichen Proteste im Iran, auch die kulturellen Proteste. Und wir erklären, ob und wie es technisch möglich sein soll, die Proteste etwa von Deutschland aus zu unterstützen, indem man eigene Internetressourcen für die Demonstrierenden zugänglich macht. Snowflake heißt die Browser-Erweiterung, die das möglich machen soll. Gleich unser erstes Thema hier im Kompressor. Schön, dass Sie zuhören. Die Massenproteste im Iran gehen weiter, trotz wachsender Todeszahlen, trotz exzessiver Drohungen des Sicherheitsapparats und trotz einer nahezu vollständigen Internetsperre. Viele Menschen, auch hierzulande, fragen sich gerade jetzt, wie sie die Proteste der Iranerinnen und Iraner unterstützen können. Eine Möglichkeit wird im Netz gerade massiv geteilt. Und zwar ist das eine App namens Snowflake, also Schneeflocke. Damit, so heißt es nämlich, könnte man Menschen im Iran helfen, weiterhin ins Netz zu kommen und eben auch Informationen über die Proteste im Land zu teilen. Was genau dahinter steckt, das bespreche ich jetzt mit meinem Kollegen Dennis Kogel. Er arbeitet unter anderem als Reporter für unsere Sendung Breitband, die über digitales Leben berichtet und ist jetzt am Telefon bzw. in der Leitung. Hallo Dennis.
Hallo Gesa.
Ja, kann ich mit Snowflake wirklich Menschen im Iran helfen?
Klares Jein. Also ich wäre da skeptischer und vorsichtiger als viele andere Berichte gerade. Also theoretisch ist es schon möglich, in der Praxis ist es aber nicht so einfach.
Lass uns doch gerne mal über die Details reden, warum das so ist. Erstmal, was ist Snowflake überhaupt?
Also hinter Snowflake steckt das Tor-Netzwerk. Das ist eine Non-Profit-Organisation, die gegen Zensur im Netz arbeitet. Und so ganz einfach erklärt, Snowflake ist einfach eine App, mit der man seinen eigenen Internetzugang anderen Menschen spenden kann, die dann an Zensurstellen vorbei online gehen können. Und wie das geht, also es ist eigentlich recht einfach. Ich muss dafür die Snowflake-App installieren. Das ist eine sogenannte Browser-Erweiterung. Das heißt, ich installiere diese App bei mir im Browser, das kostet auch nichts, da muss ich mich auch nirgendwo anmelden. Es ist aktuell aber nur möglich in Chrome oder Firefox. Man kann das theoretisch auch mit anderen Browsern machen, das geht dann aber über Umwege. Und wenn man das dann gemacht hat, dann spendet die App einen winzigen Teil des eigenen Internetzugangs und andere Menschen können dann eben darauf zugreifen. Dafür brauchen sie wiederum einen eigenen speziellen Browser, den Tor-Browser. Und damit können sie sich dann ins Darknet verbinden. Bei Darknet klingen vielleicht bei vielen Leuten die Alarmglocken.
Sofort,
kennt man
ja.
Vielleicht von vielen Geschichten, Verbrechen, Drogenhandel. Es ist aber auch einfach ein alternatives Internet, das vor Zensur sicher ist. Und das ist auch wichtig für Menschen in totalitären Staaten. Und im Darknet gibt es auch journalistische Angebote. Die Deutsche Welle ist da vertreten oder auch die BBC.
Okay, aber wenn du jetzt sagst, ich spende meinen Internetzugang, dann habe ich wirklich erstmal ganz viele Fragezeichen. Also wie geht das? Was bedeutet das für mich als Spenderin? Und wirklich Stichwort Darknet, also öffne ich dann im Grunde auch alle Schleusen für irgendwelche Trollfabriken, Pädonetzwerke?
Nee, also das zum Glück nicht. Dir selber drohen wirklich keine negativen Konsequenzen. Stand jetzt, du gibst keine Daten von dir selber preis. Die Leute, die dann auch deinen Zugang nutzen, die haben wirklich keinen Zugriff auf deinen Rechner, deine Daten, deine Passwörter. Also das ist alles sicher. Technisch funktioniert der Zugang über Snowflake über das WebRTC-Protokoll. Das ist so die technische Basis zum Beispiel für Videocall-Anwendungen. Und dann praktisch sieht es dann einfach so aus, wenn ich jetzt im Iran wäre und dann per Snowflake im Tor-Browser online gehe, dann würde das außen für irgendwelche Zensurstellen nur so aussehen, als würde ich einen Videocall machen und nicht, als wäre ich auf einer zensierten Webseite, die das Regime nicht angesteuert haben möchte.
Ja gut, aber da müssten die Leute ja erstmal wirklich auch ins Netz kommen können. Also kann ich denn damit Menschen im Iran jetzt aktuell helfen? Denn da ist ja offenbar jetzt alles dicht, oder?
Ja, genau, das ist halt wirklich das Problem. Also es gibt viele Berichte gerade, die sagen, installiert euch Snowflake, helft den Leuten im Iran. Ich bezweifle wirklich, dass es so einfach ist. Also weil das erste Problem ist ja wirklich, wenn man Snowflake anmacht und anbietet, dann weiß man auch gar nicht, wer drauf zugreift, ob das Menschen jetzt im Iran sind, in Russland, in den USA, Deutschland oder sonst wo. Mhm. Und zweitens, hast du ja gerade gesagt, dieser Internet-Blackout im Iran, der ist ja sehr viel umfassender als alle vorherigen iranischen Netzsperren überhaupt. Das Regime hat ja nicht nur den Zugriff aufs Internet eingeschränkt, auch der Mobilfunk war oder ist zum Teil eingeschränkt. Es gibt im Iran so eine Art lokales Internet, ein iranisches Intranet. Auch da wurde der Zugang eingeschränkt. Also die Leute kommen gar nicht online, überhaupt nicht. Mhm. Und es gibt ja dann auch so diese Möglichkeiten, zum Beispiel über Elon Musks Starlink-Satelliten-Internet-Service online zu kommen. Auch das geht nicht. Mhm. Das wird gerade durch militärische Störsender blockiert. Also das ist wirklich eine massive Blockade. Und das bedeutet ja auch, da kann man auch mit Snowflake nichts dran ändern. Genau. Also wenn quasi das gesamte Land offline ist, dann kommt man nicht ins Netz. Das Gegenargument ist, warum man das trotzdem benutzen sollte. Laut dem Tor-Netzwerk wird im Iran Snowflake wirklich sehr stark genutzt und nachgefragt. Das heißt, im Regelfall, wenn jetzt nicht diese Blackouts sind, kann man mit Snowflake Menschen im Iran tatsächlich helfen. Aber ich glaube, wenn man sich jetzt denkt, so ich installiere einfach diese Browser-Erweiterung und damit ist es getan, damit habe ich den Leuten im Iran geholfen, da macht man es sich wirklich zu einfach.
Okay, aber angenommen, die Blockaden würden in Teilen wieder aufgehoben, dann könnte Snowflake durchaus interessant sein für die Menschen dort. Mhm. Wenn ich das selber nutzen möchte, gibt es da noch irgendwas doch zu beachten oder möglicherweise eben doch zu befürchten?
Nee, also das kann man wirklich so sagen im Moment. Es drohen einem keine rechtlichen negativen Konsequenzen. Es ist technisch sicher, man macht sich nicht strafbar, auch nicht, wenn irgendjemand, der dann das Darknet nutzt, das für irgendetwas benutzen sollte, was strafbar wäre. Es kann nicht auf dich zurückgeführt werden, wenn man Snowflake anbietet. Und auch so ganz praktisch, so für die Internetgeschwindigkeit hat das auch keine Effekte. Ich habe selber ausprobiert, konnte nichts davon merken, dass jetzt mein Internet langsamer sein sollte. Und also wie gesagt, das Ganze funktioniert über Chrome und Firefox mit einer Erweiterung. Und wenn man das aber nicht nutzt, Chrome oder Firefox, dann kann man das auch in anderen Browsern nutzen. Da kann man einfach eine Webseite ansteuern und das dann darüber machen. Dann muss halt einfach diese Webseite offen bleiben. Also ist definitiv eine interessante Möglichkeit, würde ich sagen, wenn man vielleicht nicht immer bei diesen Blackouts dann den Menschen im Iran helfen möchte.
Also die Browser-Erweiterung Snowflake ist also unter Umständen doch sehr hilfreich und auch empfehlenswert, aber eben bei so einer kompletten Blockade wie im Moment im Iran bringt auch Snowflake nichts. Ganz, ganz herzlichen Dank, Dennis Kugel, für deine
sehr,
Expertise.
Sehr gerne.
Merci, tschüss. Wir beschäftigen uns weiterhin mit den Protesten im Iran. Angesichts der erschütternden Bilder von der enormen Gewalt auf den Straßen dort mag das zarte Pflänzchen Kultur durchaus in den Hintergrund rücken. Und trotzdem, gerade im Kultursektor, findet sich dieser Tage eine sagenhafte Kraft und Kreativität. Da ist der Film Ein einfacher Unfall des iranischen Regisseurs Jafar Panahi, der am Donnerstag anläuft, nur ein Beispiel, über das ich jetzt mit dem Filmjournalisten Amin Fazanefar spreche. Er ist Leiter des iranischen Filmfestivals Visions of Iran in Köln und jetzt in der Leitung. Schönen guten Tag.
Ja, hallo.
Ja, wie äußern sich denn die Kulturschaffenden? Wie positioniert sich Jafar Panahi?
Also die äußern sich im Moment ja wegen der totalen Sperre kaum bis gar nicht. Vor allen Dingen haben wir Stimmen aus Exil und Diaspora, die das Ganze kommentieren. Aber vor diesem Blackout hat sich beispielsweise Too Much Salehi sehr deutlich geäußert. Also der ist schon im Gefolge der Frau Leben Freiheit Bewegung sehr stark und präsent gewesen, ist verhaftet, gefoltert, zum Tode verurteilt, freigesprochen, erneut inhaftiert worden. Und der hat sich dann wieder mal auf seinem Kanal gemeldet und gesagt, Achtung Community, Vorsicht vor Spaltung der Demonstrierenden. Wer sich noch geäußert hat, ist ja ein Star im iranischen Kino, Tarana Ali Dusti, quasi frisch in einer Doku zu sehen, ebenfalls von einer bekannten Schauspielerin von BBC Farsi, also einem Auslandssender produziert, deshalb sehr kritisch. Tarana Ali Dusti war auch während der Frau Leben Freiheit Proteste verhaftet worden und hat jetzt bekannt gegeben, dass sie den Schauspielerberuf an den Nagel hängt. Das hat keinen Sinn mehr, unter diesen Umständen in dem Beruf zu arbeiten. Und da ist sie nicht alleine. Das betrifft viele von den Schauspielerinnen, die am meisten in der Kulturbranche unter der Zensur leiden müssen. Ja, so.
Und wenn wir über die Frauen sprechen, da ist gerade ja ein Phänomen sehr, sehr eindrucksvoll bei Instagram zu verfolgen. Sehr augenfällig geht das im Netz viral. Das sind Fotos junger Frauen im Iran und auch außerhalb des Irans, die sich ihre Zigarette auf sehr eindrückliche Weise anzünden. Rauchen an sich ist ja für Frauen schon nicht schicklich im Iran, aber ihre Geste haben sie nochmal entscheidend erweitert.
Ja, in der Tat. Frauen im Rauchen ist ein Thema wert, genau. Im Film war es immer so, wer raucht, ist dubios, ist maximal die femme fatale, ist verrucht. Das haben sich dann irgendwie so die Girlies des neueren iranischen Kinos wieder angeeignet. Und angeeignet haben sie sich jetzt auch etwas, was eigentlich ein totales Tabu war, was mit der Todesstrafe geahndet werden konnte, nämlich das Foto des Revolutionsführers Khamenei anzuzünden. Das hat in den letzten Jahren mehrfach stattgefunden, war immer so ein Ausdruck von Wut und Zorn und letzter Aktion, die möglich ist, ist dann auch tatsächlich strengstens bestraft worden. Die Frauen machen jetzt mit so einer coolen Geste, zünden sich halt ihre Zigarette mit dem Foto des Revolutionsführers an und das ist nicht mal mehr Hass, das ist einfach nur noch ein Requisit, das dem eigenen, der eigenen Fashion dienen soll. So drückt sich das aus und das ist natürlich ein sehr cooler Move, um das mal zu sagen.
Wenn wir jetzt doch auch nochmal einen Blick werfen auf Filme und auch nochmal auf die Frage, warum Panahis Film Ein einfacher Unfall überall so als der Film der Stunde gehandelt wird. Kannst du uns möglicherweise nochmal kurz skizzieren, warum das so ist, worum es da geht?
Also man hat es ja schon ein paar Mal gehört. Worum geht's? Ein Automechaniker meint, seinen Folterer wieder zu erkennen. Der erkennt ihn, weil er ihn nicht gesehen hat, wegen der Augenbinde, am schlürfenden, hinkenden Gang und an seiner Stimme. Er ist sich nicht sicher, ob er ihn jetzt umbringen soll und sucht seine anderen Mitinsassinnen und Insassen auf. Und dann haben wir so ein kleines Panorama der iranischen Gesellschaft. Die sammeln sich alle und versuchen jetzt zu urteilen, wie es mit diesem verhafteten Erdball vorzugehen. Sollen wir ihn foltern, bis er gesteht? Sollen wir ihn laufen lassen? Alles ist gefährlich und darüber kriegen wir erstmal Einblicke in ganz verschiedene Seelen. Wir haben zwei sehr taffe Frauen, die auch irgendwie die Handlung sehr vorantreiben. Wir haben einen posttraumatisch geschädigten Choleriker. An der Stelle könnten wir vielleicht einfach mal den O-Ton einspielen.
Mhm. Ja. Du Stück Scheiße!
Hamid, sei still! Oder ich schmeiß dich raus! Sei still!
Shiva, ich schwöre, das ist er! Das ist er! Das ist das beschissene Bein, das er in Syrien verloren hat! Mich hat er gequält und getreten und all die anderen Tag und Nacht gefoltert!
Ja, also da geht's heiß her. Das ist ein sehr direkt erzählter Film, verglichen damit, dass Panner hier eigentlich aus der Isolation heraus das Berufsverbot, unter dem er lag, umgangen hat. Sein erster Film, da hat er sich mehr oder weniger nur selber gefilmt und gefragt, wie gehe ich jetzt mit dem Berufsverbot um? Und jetzt hat er sich quasi immer mehr befreit, die Räume geweitet. Jetzt filmt er in Teheran und er filmt quasi Menschen, die überlegen, was ist das Erbe? Was ist, wenn wir einen dieser Schurken in die Hände kriegen und sein... Ja? Mhm. Wolltest du fragen?
Genau. Nee, also ich bin nur gerade wirklich total baff, dass er sich das traut und er ist ja nun wirklich gerade erst aus der Haft entlassen worden und man hört ja, also es wird unendlich geflucht, es wird geschimpft, es klingt auch eben so, als sei er damit hautnah dran am Puls der Stadt, also als sei das auch wirklich so eine Art Bestandsaufnahme der Stimmung gerade in der Gesellschaft.
Das ist es und gerade wenn man den Film im Original hören und auch verstehen kann, dann ist man wirklich platt, wie da geflucht wird. Also das ist unfassbar, das hat man lange nicht so im iranischen Kino gehört. Das heißt, dieser Film hat immer auch einen sehr realistischen und auch einen sehr humoristischen Anteil, trotz der ganzen Schwere dieser Thematik.
Aber es ist offenbar ja auch ein Film, der unter enorm erschwerten Bedingungen entstanden ist, was die Dreharbeiten betrifft, denn wahrscheinlich musste ja jederzeit damit gerechnet werden, dass diese Dreharbeiten abgebrochen werden. Ne?
Ja, in der Tat. Also der Folterer, der ist in einem, nennen wir es mal Sarg, geknebelt und betäubt in einem Van und damit fährt also dieser Automechaniker durch Teheran und das ermöglicht natürlich dem Filmemacher Jafar Panahi auch gleichzeitig mit kleinem Besteck zu drehen und immer wenn sie überrascht wurden, sind alle im Van verschwunden und abgehauen. Zwischendurch wurden sie mal erwischt, mussten dann eine Szene nicht drehen. Aber Panahi sagt, zum Glück war das keine wichtige Szene. Also der ist wirklich mutig, dieser Mensch. Ja.
Jetzt haben wir viel auch über Mohammad Rasalouf gehört, dessen FIFA-prämierter Film Die Saat des heiligen Feigenbaums lief ja mit großem Echo auch in deutschen Kinos, erhielt den Deutschen Filmpreis. Und der hatte ja ebenfalls auch so einen ähnlichen Schurken in seinem Film verarbeitet. Vielleicht kannst du uns da auch noch mal kurz schildern, wie da die Handlung war.
Ja, auch bei Rasulov geht es um eine Täterfigur. Da haben wir einen Menschen, der plötzlich über Todesurteile befinden muss. Also der muss die abzeichnen. Und das wirft ihn in einen kleinen moralischen Konflikt. Dann sagt er, naja gut, einer muss den Job machen. Ich bin nicht der Henker und auch nicht wirklich der Richter. Und da begehrt aber seine Familie auf. Und in beiden Filmen, Panahis Film und Rasulovs Film, sind die Frauen wieder die handlungstragenden Personen. Die begehren auf, die letztendlich lassen auch die Repräsentanten dieses brutalen Patriarchats zusammenbrechen. Sie schlagen zurück. Bei Rasulov eher ernst, eher depressiv in der Stimmung und bei Panahi eher munter, humanistischer, hoffnungsvoller erzählt.
Und jetzt wurde ja Panahi Anfang Dezember wegen Propaganda gegen das System zu einem Jahr Haft und 2 Jahren Ausreisesperre verurteilt, inmitten einer internationalen Promotour für den Auslands-Oscar. Panahi hält sich immer noch außerhalb des Iran auf, möchte aber baldmöglichst zurück. Die Darstellung der Frauen, die ist aber in diesem Film gar nicht so sehr der Skandal, oder?
Nee, wie wir eben schon angerissen haben. Was wirklich, glaube ich, der Skandal ist, ist, dass sich hier die Menschen nicht für Rache entscheiden, sondern in einem schwierigen Prozess mit Streiterei, mit Fluchen, mit Schimpfen, mit ganz verschiedenen Meinungen, so wie die iranische Gesellschaft, so wie die iranische Diaspora, gemeinsam zusammensetzen und überlegen, wie gehen wir jetzt vor. Rache ist keine Option. Ein gemeinsames Urteil, vielleicht Vergebung, ist eine Möglichkeit. Vielleicht hören wir auch einfach nochmal die Stimme von Panahi selber, der jetzt vor ein paar Tagen in New York nochmal einen Filmkritikerpreis bei der Golden Globes Verleihung bekommen hat.
و خوشحالم در این زمان این جایزه رو میگیرم چون دلم میخواد این جایزه رو تقدیم کنم.
Ja, also da sagt er also, dass er sehr geehrt ist, dass er diesen Preis bekommt und er freut sich, weil er damit Aufmerksamkeit erweckt für die Menschen, die in seiner Heimat auf den Straßen protestieren, die getötet werden, die ins Gefängnis gehen müssen, wo sie wieder auf andere treffen, die da schon seit 5 oder 10 Jahren sitzen. Und er sagt, er widmet dem Protestieren mit aller Liebe und allem Respekt eben diesen Preis. Das war Jafar Panahi.
Amin Fazanifar ist Leiter des iranischen Filmfestivals Visions of Iran. Ganz herzlichen Dank für dieses Update zur Kultur- und Filmlandschaft im Iran. Merci.
Danke für die Einladung.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Von und mit Katharina Parsons.
Sondervermögen ist das Unwort des Jahres 2025. Das teilte heute in Marburg die Jury aus Sprachwissenschaftlerinnen und Sprachwissenschaftlern mit. Nach ihrer Ansicht verschleiert der Begriff Fakten und wirkt manipulativ. Der Ausdruck habe 2025 die politischen Debatten über Staatsverschuldung geprägt, hieß es. Dessen Gebrauch in den öffentlichen Kommunikationen verdecke, was gemeint sei, die Aufnahme von Schulden. Das Unwort des Jahres ist laut dem Sprachwissenschaftler Thomas Nier nicht als Verbot gemeint. Es gehe um eine Sensibilisierung, sagte er dem Bayerischen Rundfunk.
Nach dem Motto, schaut mal, ob diese Wörter wirklich angemessen sind. Wollen wir so kommunizieren? Wollen wir so über andere sprechen? Und ich sehe den Vorteil darin, dass zumindest einmal im Jahr, die Medien berichten dann ja immer auch prominent, dass einmal im Jahr sozusagen die Chance besteht, über Sprache nachzudenken. Aber das wird niemand von einer, was weiß ich, rechtsradikalen oder sonstigen Gesinnung abbringen, diese Unwortdiskussion. Da muss man sich keine Illusionen machen.
Der Sprachwissenschaftler Thomas Nier vom Institut für Sprach- und Kommunikationswissenschaften der Hochschule Aachen. Eines der bedeutendsten Schriftstellerfestivals Australiens ist abgesagt worden, nachdem 180 Autorinnen und Autoren ihren Boykott erklärt hatten und sich nun auch die Direktorin der Veranstaltung zurückzieht. Louise Adler, jüdische Tochter von Holocaust-Überlebenden, erklärte, dass sie als Direktorin bei Adelaide Writers Week zurücktritt. Grund dafür ist der Beschluss des Festivalvorstands aus der letzten Woche, die palästinensisch-australische Autorin Randa Abdel-Fattah auszuladen. Als Begründung hatten die Veranstalter vergangene Aussagen der Autorin genannt, die mit Blick auf die Attacke von Bondi Beach vor 3 Wochen als kulturell nicht sensibel gesehen wurden. Abdel-Fattah bezeichnete ihren Ausschluss als einen offensichtlichen und schamlosen Akt von antipalästinensischem Rassismus und Zensur. Mit dem US-Anbieter HBO Max startet heute in Deutschland ein weiterer Streamingdienst. Bekannt ist er für Serien wie The Sopranos, Game of Thrones, Succession oder The White Lotus. Deutsche Abonnenten können zu Beginn die Krankenhausserie The Pitt sowie die Historienserie The Seduction und den großen Gewinner bei den Golden Globes, den Film One Battle After Another, sehen. Mit HBO Max verschärft sich der Kampf auf dem dicht gedrängten deutschen Streamingmarkt. Neben Netflix, Amazon Prime, Disney Plus und Apple TV Plus sowie den Mediatheken von ARD, ZDF und Arte buhlen etwa auch private deutsche Anbieter wie Join von ProSiebenSat.1 und RTL Plus um das Publikum. Das Kanu des Manitou erhält den Bayerischen Filmpreis 2025 in der Kategorie Erfolgreichster Film. Laut Jury knüpft der Film nahtlos an den Kultstatus von Der Schuh des Manitou an. Michael Bulli-Herwig beweise zudem seine Vielseitigkeit als Autor, Regisseur und Produzent. Der Bayerische Filmpreis wird seit 1979 vergeben und zählt zu den renommiertesten in der deutschen Filmbranche. Er ist mit Preisgeldern von insgesamt 300.000 Euro dotiert und wird in 11 Kategorien auf Vorschlag einer Fachjury vergeben. Bayerns Ministerpräsident vergibt zudem einen Ehrenpreis. Die Verleihung findet am 23. Januar statt.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Deepfakes, der kollabierende Arbeitsmarkt, eine mögliche Aktienblase und wüst halluzinierendes ChatGPT. Es gibt mehr als genug Gründe, KI kritisch zu beäugen. Auch Hollywood beschäftigt das Thema natürlich seit Jahren. Mindestens seit den frühen 80ern, als der Disney-Film Tron uns einen Blick in die Welt im Computer erlaubte. Mit Tron Ares kommt gerade der dritte Teil, der dritte Teil ins Streaming. Und wir sprechen mit dem Medienwissenschaftler und Experten für Science Fiction, mit Lars Schmeink, über den Film. Herzlich willkommen im Kompressor.
Hallo.
Worum geht's in diesem neuen Film und was sagt er möglicherweise auch zu diesem Thema künstliche Intelligenz?
Der alte Film von 1982, da ging es hauptsächlich darum, dass der Mensch sich in den Computer bewegt. Und der neue Film kehrt das Ganze um und lässt sozusagen Programme und künstliche Intelligenz aus dem Computer in die reale Welt kommen, wo sie dann für uns zur Bedrohung werden. Im Film geht es um 2 Firmen, die sozusagen Konkurrenten sind, die beide künstliche Intelligenz entwickeln, digitale Designs entwickeln und nun irgendwie nach dem nächsten großen Ding suchen. Und dieses nächste große Ding ist die Möglichkeit, digitale Produkte real zu erschaffen und permanent zu machen, also so, dass die dort bleiben. Und da gibt es im Film so Beispiele, also auf der einen Seite die eine Firma macht Panzer und KI-Soldaten und auf der anderen Seite die andere Firma fertigt ganze Orangenbäume einfach im Computer. Und im Film geht es dann eben um den Konflikt, wer diesen Permanence-Code hat und dann wie er ihn einsetzt sozusagen. Das Ganze wird sehr actionreich und mit viel Zerstörung dann umgesetzt.
Wir hören mal rein.
Seit Anbeginn der Zeit blickt der Mensch in die Sterne und fragt sich, sind wir allein?
Das ist jetzt ein Ton, der, glaube ich, direkt aus dem Trailer kommt, wenn ich das richtig verstanden habe. Was hören wir da? Was haben wir da gehört gerade?
Ich glaube, das ist die Ankündigung von einer der Firmen für das neue Programm oder für die neue Entwicklung. Nämlich die zeigen dem Militär gerade, wie so ein Panzer mit so einem Laser da produziert wird. Und was sie den Militärs dann aber am Anfang verheimlichen, ist, dass diese Sachen nur 29 Minuten halten. Und dafür braucht es eben diesen Permanence-Code, um den einzubauen, damit dann die Panzer und die KI-Soldaten auch in echt lange bleiben.
Okay, verstehe. Also das ist dann sozusagen wirklich das Tool, um dauerhaft Sachen produzieren zu können. Es geht, wenn ich das richtig verstehe, jetzt aber wirklich vor allem um die Bedrohung durch KI. Und zum Beispiel diese Krieger aus der Maschine, das ist ja schon doch auch ein sehr plakatives Bild, oder?
Ja, klar. Also das ist der Film ist da sehr grob irgendwie so und auch ziemlich ungenau, wenn man das so will, weil diese künstliche Intelligenz, die da gebaut wird, ist eigentlich nicht so eine künstliche Intelligenz, wie wir sie heute kennen. Denn Ares ist tatsächlich von einem Menschen programmiert worden. Wir kennen ja heute Claude, Grok, Gemini, das sind alles so Large Language Models, die sehr generativ sich entwickeln. Das hat also damit überhaupt nichts zu tun. Es baut eher so auf der Idee von früher auf, so künstliche Intelligenz am Computer zusammengestellt. Und da verliert sich halt der Film auch so ein bisschen in seinen Nuancen irgendwie so, weil der wird sehr grob, sehr viel abgehakt. Es geht um Kontrolle der Systeme, es geht um das Potenzial für den Missbrauch, es geht um Gier. Aber da stecken natürlich schon reale Fragen auch hinter. Also KI-Systeme, die in Waffen oder Drohnen eingesetzt werden, da sind wir. Technische Kriegsführung, wir sind bei ganz viel Überwachung und Datendiebstahl, die auch durch künstliche Intelligenz bevorzugt oder befördert wird. All diese Themen kommen da vor. Aber es ist schon relativ plakativ, ja.
Dazu vielleicht nochmal ein Ausschnitt, der das bebildert.
Heutzutage wird so viel über KI und Big Tech geredet. Virtuelle Welten, wie werden sie aussehen? Wann kommen wir dahin? Tja, Freunde, wir gehen da nicht hin. Sie kommen zu uns.
Oho, also das klingt jetzt schon doch auch so, als würden da große moralische Fragen aufgeworfen. Worum geht es da?
Naja, Hollywood versucht hier einen Kommentar auf künstliche Intelligenz zu produzieren. Im Film gibt es sozusagen zwei Firmen, die zwei sehr unterschiedliche Modelle von was mache ich mit künstlicher Intelligenz befolgen. Die einen benutzen KI als Waffe, wollen das Militär damit befördern und so weiter, setzen das als Kontrollinstrument ein. Und die anderen kommen auf die Idee, dass künstliche Intelligenz uns dabei helfen kann, den Welthunger zu bekämpfen, Krankheiten zu eliminieren, Mängel im System irgendwie zu beheben. Das heißt also, metaphorisch geht es so um diese ganze Ideologie- und Wertesystemgeschichte. Also geht es um Dominanz oder geht es um soziale Verantwortung? Geht es um Gier oder geht es um Charity? Das Problem dabei ist nur, im Film bleibt es immer eine private kapitalistische Interesse. Es sind zwei Firmen, die beide Geld verdienen wollen. Während es in der Realität eigentlich viel mehr darum geht, wie das gerade die EU das jetzt zum Beispiel macht, wir sind tatsächlich abhängig von diesen privaten Firmen. Wenn die zum Beispiel keine Steuern zahlen, dann hat der Staat kein Geld für soziale Projekte und dann kommt halt die Bill Gates Foundation und sagt, ah, das finde ich gut, da gebe ich mal Geld rein. Das ist dann also, das hebelt so ein bisschen unsere Demokratie aus und bestärkt halt weiter den Tech-Kapitalismus und das ist etwas, was der Film komplett ignoriert zum Beispiel.
Aber vielleicht auch nochmal gefragt, in diesem ersten Tron-Film von 1982, da ging es ja im Grunde auch schon um Kapitalismuskritik. Wo liegt da jetzt die Entwicklung?
Naja, im ersten Teil war es noch relativ deutlich, der Künstler, das Genie quasi, das sich gegen die Business-Interessen stellt. Also da wird der geniale Designer von Computerspielen einfach mal kaltgestellt, indem er einen Computer geschickt wird, damit andere mit seinen Videospielen mehr Geld verdienen. Aber im Endeffekt hat der alte Film ganz klar gemacht, das menschliche Genie, die Kreativität sind eindeutig immer der Gewinner bei solchen Sachen. Im neuen Film bleiben das die gleichen Akteure, also die Kreativen gegen die Profiteure. Aber der Akteur, also die Hauptfigur sozusagen, ist auf einmal eine erwachte KI, die sich für sich selbst, also wirklich im positivsten Sinne woke, ja, erwacht, die sich quasi gegen das System stellt, weil auf einmal diese KI Menschlichkeit, Neugier am Leben und ähnliches lernt. Und so wird aus diesem ultimativen Soldaten irgendwie so eine Art überzeugter Kämpfer für die Menschlichkeit. Mhm. Das ist so ein bisschen seltsam der angesetzt Twist in dem Film, aber okay, es ist da drin.
Ah ja, jetzt ist dieser erste Tron-Film ja wirklich so ein Kultklassiker geworden. Was genau würden Sie sagen, was hat ihn eigentlich so legendär gemacht und kann dieser neue Film darauf aufbauen?
Also was, glaube ich, den Film so ausgemacht hat, ist dieser Zeitpunkt 1982. Das ist das Entstehen von Cyberpunk, wenn das ein Begriff ist. Das ist so eine Science-Fiction-Richtung, die in den 80ern halt gestartet ist, in der es ganz, ganz viel um die Zusammenkunft von Mensch und Maschine quasi geht. Also da gehört so ein Terminator rein, da gehört später dann auch sowas wie Matrix rein. Und dieser Film, also 1982, Tron, hat diese Visualität unglaublich geprägt. Also zum einen durch dieses Grid, also diese Linien, die quasi leuchtend den Computer durchziehen, an denen sich Daten entlanghangen, die Systeme darstellen. Also diese ganze Ästhetik, wie Computer von innen aussehen, die irgendwie jemand mal gefunden hat, die prägt unser Verständnis davon, was ein Internet, ne, ja. Netz ist, wie Hacking funktioniert, dass so eine Art Einbruch in so ein Gebäude irgendwie ist, wo man so digitalen Routen folgt. Und diese ganze leuchtende Neon-Ästhetik, die hat quasi für den Cyberpunk ganz, ganz viel mitgebracht und hat sich halt bis in Matrix oder sogar so Filme wie Ready Player One einfach weiter transportiert. Mhm. Und dazu kommt, dass der Film noch einen unglaublich kultigen Soundtrack hat und damals von einer der größten Digitalpionierinnen sozusagen, von Wendy Carlos, gemacht wurde. Auch der zweite Film, der baut da nochmal drauf auf. Auch da ist der Soundtrack total wichtig. Da hat Daft Punk damals gemacht in den 2010ern. Und auch der neue nutzt wieder so einen Soundtrack irgendwie, um quasi dieses Gefühl zu vermitteln. Und setzt dabei auf Trent Reznor von Nine Inch Nails, der ja auch schon Soundtracks zu The Social Network oder Gone Girl gemacht hat.
Also im Grunde tatsächlich so eine offenbar wirklich tolle Mischung aus Bild und Ton und Anmutung. Lars Schmeink über Tron, Ares, zu sehen über den Streaming-Anbieter Disney Plus. Das leider nicht ganz für kostenfrei. Herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Nächte im Club, Ekstase, tanzen, bis die Wolken wieder lila werden, das ist und bleibt für viele das Schönste, nur leider hat das konsequente Feiern ja bekanntlich auch so die ein oder andere Schattenseite, und gerade wer einen anstrengenden Job hat und oder ein gewisses Lebensalter, überlegt doch zweimal, bevor er oder sie richtig loszieht. An dieser Stelle kommen Angebote wie Run and Rave ins Spiel, gesunde und erschwingliche Alternativen zum Club, die aber auch auf Spaß, Musik und Gemeinschaft setzen. Und das mitunter schon sehr früh morgens. Unsere Kollegin Laura Aha hat den Selbsttest angetreten.
Okay, es ist 6.17 Uhr. Ich bin schon seit 5 Uhr wach. Es sind minus 10 Grad und ich gehe jetzt zum Laufen.
Ja, es gab durchaus Zeiten, da bin ich um 4 Uhr morgens freiwillig aufgestanden, um einen bestimmten DJ im Club zu sehen. Frühmorgens zu einem Rave gehen, das ist für mich nichts Neues. Frühmorgens joggen zu gehen, hingegen schon. Aber es geht ja angeblich heute nicht nur um Sport. Immerhin heißt die Laufgruppe, der ich mich an diesem Morgen anschließen möchte, Run and Rave.
Run Rave ist ein Run-Club. Wir treffen uns jeden Donnerstag um 7 Uhr morgens, laufen eine kurze Runde, machen ein Workout. Und dann gibt es ein DJ-Set und wir tanzen und frühstücken zusammen.
Das erklärt mir Lotte, eine der Coaches. Kreativer Kopf hinter Run and Rave ist Ben Olainka. Als ich um 7:15 im Kreuzberger Coworking Space ankomme, hat Ben schon Soul-Musik angemacht und begrüßt mich mit einem High Five. Mit jedem der etwa 20 LäuferInnen, die nach und nach eintrudeln, hält er einen kurzen Plausch. Nach einem kurzen Warm-up geht es dann raus in die Kälte.
Okay, we are very proud of the fact that we wake up early in the morning to do something healthy for ourselves. On three, we yell, good morning Berlin, okay? One, two, three. Good morning Berlin!
Etwa 20 Minuten laufen wir am vereisten Kanal entlang in den Sonnenaufgang. Über eine Boombox läuft Disco, das Tempo ist entspannt. Wichtig ist, dass alle mitkommen und dass man beim Laufen ins Gespräch kommt. So jemanden wie Klaas hatte ich hier absolut erwartet. Anfang 30, letztes Jahr einen Halbmarathon gelaufen. Gerade hat er eine 7-tägige Saftkur hinter sich gebracht.
In meiner frühen Zeit ist natürlich gekommen, weil ich natürlich viel feiern, so bis zum Ende meiner 20er, Anfang meiner 30er. Und irgendwann wächst man so ein bisschen raus und ich finde es dann immer so ein bisschen erfrischend, nochmal neue Inputs zu haben, neue Leute kennenzulernen, auch abseits vom Feiern. Die positiven Aspekte bleiben im Prinzip und der Kater bleibt halt auch aus, das ist das Gute daran.
Dass man aus dem Feiern irgendwann rauswächst, kann Robert nicht bestätigen. Der 55-jährige Brite lebt seit 21 Jahren in Berlin und hat seitdem so gut wie jeden Club mitgenommen. Bis heute.
I went clubbing on the 1st of January actually.
Ich war am 1. Januar feiern. Ich war wahrscheinlich die älteste Person im Club. Aber ich fühle mich im Herzen jung. Ich werde in Clubs gehen, bis ich 70 bin.
I'm sure I'll be clubbing into my 70s.
Um dafür fit zu bleiben, hat ihm sein Personal Trainer einen Laufclub empfohlen. Der Name Run and Rave hat den Altraver natürlich sofort angesprochen.
It's cool. It's really cool.
Der Gemeinschaftsgeist ist toll. Alle lachen, großartig. So in den Tag zu starten und die Endorphine in Gang zu setzen.
And it gets the endorphins running through the body.
Ein kurzer Fotostopp auf der Brücke für Social Media, denn Run and Rave finanziert sich durch Markenpartnerschaften. Dadurch kann die Teilnahme kostenlos bleiben. Zurück im Coworking Space gibt es Kaffee und Donuts. Ben stellt sich an die Decks.
Ich habe ganz lange so Partys geschmissen und dann irgendwann hatte ich keinen Bock mehr, so 2 Uhr morgens, 3 Uhr morgens irgendwo zu sein eigentlich. Aber ich wollte immer noch dieses so Austausch mit Leuten, so Partygefühl. Und deswegen dachten wir, okay, cool, Party morgens, aber so mit Sport.
So richtig getanzt wird heute Morgen zwar nicht. Das Koffein und die Laufendorphine sorgen aber tatsächlich dafür, dass alle irgendwie aufgelockert wirken. Soft-Clubbing-Events wie Run and Rave können also durchaus dieselbe Funktion erfüllen wie echte Clubs. Musik hören, den eigenen Körper spüren, Community finden. Aber das Kathartische der Clubkultur, das Unproduktive sich selbst verausgaben, um eben genau nicht am Montag wieder in regenerierter Bestform im Büro zu sitzen, das geht mit diesem irgendwie neoliberalen Selbstoptimierer-Spirit schwer zusammen. Als ich um 9 Uhr dann topfrisch am Schreibtisch sitze, muss ich aber gestehen, gut getan hat es schon. Vielleicht muss das eine das andere ja nicht ausschließen.
Ja, im Selbsttest